Dann wurden die Augen ganz groß und sie meinte, wer ist Steffi Graf? Sie war 19, hat das wohl nicht gewusst. Dann habe ich ganz große Augen bekommen und meinte, Steffi Graf, die große deutsche Tennisspielerin, Wimbledon-Siegerin und viele Grand Slam gewonnen. Ah ja, von der habe ich mal vielleicht was gehört, aber nur ganz wenig. Kenne ich eigentlich nicht. Ich glaube, ganz vielen geht es auch so mit Psalm 127. Dass es Psalm 127 gibt, das weiß man, aber was da so drin steht, ich glaube, das wissen die allerwenigsten. Aber es gibt einige Verse oder auch die Überschrift von Psalm 127, die werden Sie mit Sicherheit schon mal gehört haben. Wenn man die Lutherbibel aufschlägt und dann mal die Überschrift liest, Psalm 127, da steht dann, an Gottes Segen ist alles gelegen. Ich denke, das haben schon ganz viele mal gehört, diesen Ausspruch, an Gottes Segen ist alles gelegen. Das kennt man, das ist bekannt. Und dann gibt es auch ein ganz bekanntes Bibelzitat in diesem Psalm, wenn es dann heißt, auch Kinder sind ein Geschenk des Herrn, wer sie empfängt, wird damit reich belohnt. Das steht immer mal wieder unter Geburtsanzeigen in der Zeitung. Ein wunderbares Wort und ein Dank an Gott. Also Psalm 127 kennt man schon ein klein wenig. Und natürlich verweist dieser Psalm ganz klar auch ins Neue Testament, in die Bergpredigt. Da spüren wir was davon, wenn dann Jesus sagt in Matthäus 6, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Man kann diesen Psalm natürlich auch ganz klar kritisch lesen. Und dann denken, naja, das, was hier geschrieben steht, ja, so einfach ist es nicht. Das kann man doch nicht für bare Münze nehmen, diese Aussagen hier. Was ist nicht schon alles gebaut und bewahrt worden, ohne dass Gott jemals dazu gefragt wurde? Und doch hält es teilweise recht lange. Wo ist denn da jetzt die Wahrheit von Psalm 127, wenn nicht der Herr das Haus baut? Es gibt auch Bedenken wegen dem Psalm. Manche meinen, der Psalm, der verleite einen dazu, sich in sein Schicksal voll und ganz zu ergeben, so nach dem Motto, es kommt eben, wie es kommt. Tun kann ich sowieso nichts. So ist es halt. Aber das meint dieser Psalm auf keinen Fall. Wir werden es nachher noch sehen. Am besten beginnen wir jetzt mal ganz vorne mit der Interpretation von Psalm 127. Ganz vorne. Psalm 127 gehört ja zu den Wallfahrtspsalmen. Es gibt insgesamt 15 Wallfahrtspsalmen. Psalm 127 steht hier in der Mitte dieser 15 Lieder. Und er will uns den Weg weisen, wie wir Gott und wie wir Jesus nachfolgen können. Und es ist auch das einzige Wallfahrtslied, das von Salomo stammt. Und ich möchte mit Ihnen in diesen Psalm einsteigen, eben mit diesem Thema. Und ich denke, das kommt doch immer wieder an verschiedenen Stellen vor, ein gutes Wort. Natürlich ist immer die Frage, was ist ein gutes Wort? Wir werden es uns anschauen, was ein gutes Wort ist. Ich habe so drei Schwerpunkte in diesem Psalm gefunden, die ich wirklich als ein gutes Wort empfinde. Das erste, der Psalm, ist ein ganz, ganz wichtiger Warnspruch für unser geistliches Leben. Ja, und auch ein Warnspruch kann ein gutes Wort sein. In diesem Warnspruch kommt ein dreimaliges Umsonst vor. Dreimal umsonst, umsonst, umsonst. Und in der Mitte finden wir dann diese einzigartige Beziehungsbezeichnung, sein Geliebter. Luther hat es ein bisschen anders übersetzt mit Freund, aber eigentlich steht dort im Hebräischen Yadid, Geliebter. Und am Ende läuft es auf eine ermutigende Seligpreisung hinaus. Also fangen wir mit dem Warnspruch an. Ein ganz deutlicher Warnspruch. Dreimal umsonst. Vers 1 und 2. Dreimal umsonst. Und das will uns natürlich als erstes wachrütteln und an unser geistliches Leben auch eine Anfrage stellen. Baue ich mein irdisches Lebenshaus, mein Leben so, dass Gott dazu Ja sagen kann? Ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Wort an uns. Wie bauen wir unser irdisches Lebenshaus? Kann Gott dazu Ja sagen oder sagt Gott dazu umsonst? Die Bibel zeigt uns hier dieses Bild, diese Geschichte vom reichen Kornbauern, die die meisten von uns wahrscheinlich kennen. Dieser reiche Kornbauer, der war ja top abgesichert. Ein reicher Mann, wohlhabender Mann. Der hat eigentlich alles für seine Zukunft getan. Auf Jahrzehnte hinaus. Scheunen gebaut, ohne Ende, Korn gehabt, ohne Ende. Heute wird man von Geld reden. Der hat 2, 3 Häuser gehabt, der hat 5, 6 Rolls-Royce gehabt, Daimler gehabt, Porsche gehabt. Der hat alles gehabt. Aktien ohne Ende. Der war abgesichert. Und dann stand er von heute auf morgen vor seinem himmlischen Richter. Und Gott sagt zu ihm, das war alles umsonst. Der Hebräerbrief sagt in Hebräer 13, eine Folie weiter bitte, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Und in Josua 1,5 heißt es, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Das heißt, wir müssen von uns aus einen Punkt festlegen, wo wir sagen, jetzt reicht's. Der Herr sorgt für mich. Auf ihn will ich mich verlassen. Das hat dieser reiche Kornbauer leider nicht getan. Der hat sich auf sich selbst verlassen. Das, was er kann, auf seine Güte, auf seinen Besitz. Der hat nie irgendwann gesagt, jetzt reicht's. Es ist genug. Das müssen wir manchmal sagen. Es ist genug, damit es am Ende nicht heißt, dass unser Leben umsonst war in Gottes Augen. Und da fragt uns Psalm 127 schon nach dem Profil von unserem Haus. Was ist das Profil von unserem Haus? Was bauen wir eigentlich mit unserem Leben? Ist es ein Schutzbunker? Ist es ein Tresorraum? Oder kommt durch unser Haus zum Ausdruck, dass wir Gott vertrauen und dass er die absolute Herrschaft über unser Leben hat? Was kommt zum Ausdruck, wenn wir unser Haus bauen? Was sehen andere? Was sehen wir, wenn wir unser Haus bauen? Ja, du siehst doch mein Lebenshaus. Ja, du siehst, was ich baue. Und wenn ich falsch baue, dann rüttel mich doch bitte wieder wach. Und dann sprich doch zu mir wirklich auch dein Umsonst, dass ich es wirklich auch kapiere. Ich will am Ende meines Lebens nicht vor einer kaputten Existenz stehen, vor einem Scherbenhaufen, wo du sagst, umsonst. So will ich nicht vor dir stehen. Das ist ein Warnspruch für uns, ein Warnspruch für Jesus, Leute. Habe ich umsonst gebaut? Ist es gut, wenn auch mal so ein Wort gesagt wird? Das gilt auch für mein geistliches Leben, für meinen Weg zum Glauben. Wie baue ich denn da mein Haus als Christ? Wenn Gott nicht mein Haus baut und bewahrt, dann geschieht nichts, auch wenn ich mich noch so sehr drum bemühe. Auch Israel hat es immer wieder versucht, dieses religiöse Haus selber zu bauen. Aus eigener Kraft heraus, aus dem eigenen Schaffen heraus. Selbst Saulus, so Pharisäer, hat sein religiöses Haus gebaut. Und was sagt dann Gott zu ihm, als er ihn vor Damaskus vom Pferd stürzt? Das ist alles umsonst, was du bis jetzt gemacht hast. Und dann kam erst mit Damaskus Licht in das Leben des Saulus und er konnte dann von da an ein Haus bauen, wie es Gott gefällt. Aber vorher musste Saulus dieses umsonst hören. Gott baut nicht an religiösen Häusern mit, die wir meinen, bauen zu müssen. Er steigt nur da ein, wo wir unser Haus des Glaubens und Vertrauens auf Jesus bauen. Wie baue ich denn? Baue ich mit Jesus oder baue ich ohne Jesus? Mal ganz ehrlich, wie oft bauen wir denn ohne Jesus? Sind wir mal ehrlich? Naja, als Christen sagt man natürlich sofort, naja, ich baue immer mit Jesus, immer, sofort, natürlich, klar. So die Standardantwort. Sagt meine Frau immer, wenn sie dann Religionsunterricht macht. Und dann erzählt sie von einer biblischen Geschichte aus dem Alten Testament und sagt, und um wen ging es heute? Was kommt da als Standardantwort? Um Jesus. Scheint scheinbar immer richtig zu sein. Ja? Wie ist es bei uns als Christen? Wie bauen wir denn? Was bauen wir denn? Bauen wir immer im Vertrauen und im Glauben auf Jesus? Oder sind wir mal ehrlich und sagen auch, nein, da habe ich es nicht gebaut. Und dann stehe ich vor diesem Umsonst, aber habe die Möglichkeit umzukehren und zu sagen, okay, von heute an baue ich richtig. Fangen mit Jesus an, unser geistiges Haus zu bauen, gehen glaubend unseren Weg mit ihm und irgendwann kommt mal die Frage, hey, was baust du? Baust du umsonst? Und ich glaube, diese Frage ist notwendig, um zu prüfen, ob Gott das eigentlich will, was ich da baue. Ist es sein Gedanke oder ist es mein Lieblingsprojekt? Und diese entscheidende Frage ruft der Psalmist im Psalm 127 so als Warnspruch in unser aller Leben hinein. Will Gott das? Will Gott das? Und da muss ich mal ins Gebet gehen. Nicht nur für 5 Minuten, vielleicht mal für ein paar Tage, für ein paar Wochen, vielleicht auch für ein paar Monate in Frage, Herr, willst du das? Und dann kann schon mal kommen, nein, und dann weiß ich, wo ich dran bin. Und dann kehre ich um und sage, Herr, und von heute an baue ich mit dir. Das gilt auch für die großen Entscheidungen in unserem Leben. Beruf, Familie, Ehe. Das gilt auch für die kleinen Dinge, wo Gott dann täglich in meine Planung hineinspricht. Es kommt darauf an, ob er sein Ja dazu sagt oder ob er mich in diesem Warnspruch hinterfragt und sein Umsonst hineinspricht. Ich frage mich das schon regelmäßig. Ich morgens anfange, meinen Plan zu machen, Herr, macht das Sinn? Und oft muss ich sagen, nee, heute hat es keinen Sinn gemacht, weil ich es ohne ihn gemacht habe. Und dann bin ich dankbar dafür, für dieses Wort, weil es ein gutes Wort ist, weil es mich hinterfragt, damit ich mich mal wieder reflektiere und sage, hey, du läufst gerade in eine ganz falsche Richtung. Danken wir doch Gott für Psalm 127, denn wir wissen, dass sein Warnspruch umsonst kommt aus der tiefsten Liebe seines Herzens. Gott will uns auch nicht einfach nur mal eins reindrücken und sagen, jetzt guck mal, ich bin der Herr, jetzt mache ich dich mal fertig. Nein, darum geht es doch nicht. Kommt aus der tiefsten Liebe seines Herzens. Hey, wo läufst du denn gerade hin? Denk doch mal drüber nach. Reflektier's doch mal. Es ist gerade umsonst. Kehr um. Und dann kommen wir zweitens zu einer einzigartigen Beziehungsbezeichnung. Eine einzigartige Beziehungsbezeichnung. Wir haben ja im Psalm 127 diese Bezeichnung Yadid, sein Geliebter. Und wir wissen, dass Gott eigentlich den Salomo so bezeichnet hat. Erinnern wir uns an diese wirklich unzählige Geschichte von David und Bathseba. Ich denke, die kennen Sie alle auch. Dieser Ehebruch von David und dann eben am Ende dieser Auftragsmord an Uriah, dem Mann der Bathseba. Und das erste Kind von David und Bathseba stirbt dann als Kind des Gerichtes. Eine ganz traurige Geschichte. Und dann kommt ein zweites Kind auf die Welt und dieses Kind heißt dann Yadid. Und die Bibel sagt dann über Salomo, und der Herr liebte ihn. Und Nathan wusste, als er ihm den Namen Yadid, der geliebte Jahwes, gab, dass Salomo ein Bild der Gnade und ein Bild der Barmherzigkeit Gottes ist. Wenn wir jetzt reinschauen ins Neue Testament, dann haben wir im Johannesevangelium da auch eine ganz klare Basis. Der Apostel Johannes, das wissen Sie auch, sagt uns ja als sein Lebenszeugnis, bitte eins weiter, als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, das ist ja sein Selbstzeugnis von Johannes, was er später aufschreibt, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Den Jünger, den Jesus lieb hatte. Den Jünger, den Jesus lieb hatte. Und Johannes sagt: Ich bin ein Geliebter Gottes. Und ein von Jesus Geliebter. Und in dieser Aussage fasst Johannes sein ganzes Leben und seinen ganzen Glauben zusammen. Ich bin ein Geliebter von Jesus. Und dieses Geheimnis der Jesus-Leute, die wir ja auch sind, dass wir Geliebte sind, das ist ein Fakt, dem wir uns immer und immer wieder stellen dürfen und stellen müssen. Wir sind Geliebte Gottes. Und das dürfen wir uns jeden Tag am Morgen zusprechen. Wenn wir uns am Morgen vor den Spiegel stellen, im Bad, wenn wir aufgestanden sind: Ich bin ein Geliebter Gottes. Dass das ganz tief in unser Leben hinein rutscht, dass das unsere Identität wird. Ich bin ein Geliebter Gottes. Das ist ein Fakt, eine Tatsache. Und das gilt, wenn es mir gut geht, wenn ich emotional fast schwebe, aber auch mitten im Chaos und im Leid. Das muss ich immer und immer wieder neu hören. Ich bin der von Jesus Geliebte. Ist das ein gutes Wort? Ich bin ein von Jesus Geliebter. Wir müssen wieder lernen, unsere geistlichen Fenster regelrecht zu öffnen, damit wir hören können, was Gott uns durch sein Wort in unser Leben hinein sagt. Und auch, und das sagt auch Psalm 127, was er auch über unseren Schlaf sagt. Jetzt kommt das mit dem Schlaf, was wir auch von Psalm 127 her kennen. Das ist Wort vom Schlaf, das kann man ja in zweifacher Weise übersetzen. Einmal heißt es: Seinem Geliebten gibt Gott den Schlaf. Aber auch seinen Geliebten gibt er es im Schlaf. Es ist beides möglich. Es ist beides möglich. Und da muss ich schon meine Ohren mal ganz weit aufmachen, dass ich höre, dass ich von diesem Gott geliebt bin. Und das erfahre ich eben tatsächlich mit diesem ganz schlichten Satz: Den Seinen gibt er den Schlaf. Er gönnt ihn uns. Gott gönnt uns auch den Schlaf. Manche meinen ja, man muss mal trainieren, mit wenig Schlaf man überhaupt zurechtkommen kann. Manche meinen am besten, man schafft noch bis 1, 2 in der Nacht und dann am besten morgen um 5 wieder aufstehen. Nein, den Seinen gibt er auch den Schlaf. Wir kommen ja heutzutage kaum noch zur Ruhe. Stress und Hektik, hoher Druck, und wir meinen ja auch, unser Leben zerrinnt uns zwischen den Fingern, man muss es auskaufen. Wir strengen uns an, um alles im Griff zu haben. Und was sagt Jesus mal zu seinen Jüngern? Geht ihr an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Jesus gönnt uns die Ruhe, Gott gönnt uns den Schlaf. Zieht uns aus dem Verkehr und die Welt dreht sich. Wieder warten trotzdem weiter nach sowas. Auch ohne uns dreht die Welt sich weiter. Haben Sie das gewusst? Ja, Diet, du bist mein Geliebter und nicht mein Arbeitspferd. Gib den Seinen den Schlaf. Was ist denn eigentlich, wenn ich mal nichts mehr arbeiten kann? Was ist denn, wenn ich nichts mehr leisten kann? Bin ich dann immer noch wertvoll und wichtig? Bin ich es immer noch, wenn ich mal nichts mehr leisten kann? Ich denke an die vielen, vielen alten Leute, die ich schon besucht habe. In Altenheimen, die nur noch liegen konnten, die nur noch gefüttert wurden, die konnten sonst nichts mehr. Bin ich dann noch wertvoll und wichtig? Ja, ich bin Geliebter Gottes. Das darf man niemals vergessen. Wir sind nicht wichtig und wertvoll, weil wir so viel leisten, sondern weil wir Geliebte Gottes sind. Ist das ein gutes Wort? Ich denke schon. Gib den Seinen den Schlaf. Und dann gibt er es den Seinen aber auch im Schlaf. Und das ist doch eine starke geistliche Weisheit. Es ist doch faszinierend, dass Gottes Wirken gerade dann bei mir sichtbar wird, wenn ich inaktiv bin. Wenn ich inaktiv bin, wirkt Gott trotzdem. Gerade dann, wenn ich nicht mehr kann, keine Möglichkeiten habe, dann tut er trotzdem seine Wunder. Denn seinen gibt es auch im Schlaf. Gott gibt nicht nur den Schlaf, er gibt auch im Schlaf. Und da lerne ich doch als geistlicher Mensch verstärkt alle Probleme, alles bei ihm abzugeben. Können wir das? Können wir das wirklich, alle Probleme abzugeben? Auch da wieder, ja, natürlich, klar, sind alles auch Beter, alles kein Problem. Und wenn es dann spitz auf Knopf kommt, können wir es wirklich, die Probleme abgeben? Wenn mir nichts mehr möglich ist, dass ich ihm vertraue und mich ihm überlasse, weil er sich darum kümmert, kann ich's? Ich lege meine Saat hinein und Gott schafft die Ernte. Den Seinen gibt der Herr im Schlaf. Das zu glauben, muss man üben. Nicht probieren. Ha, ich habe es probiert, hat nicht funktioniert. Nein. Statt probieren muss ich trainieren. Keiner, der einen Halbmarathon oder Marathon laufen will, stellt sich einfach an den Start und fängt dann an, 42 Kilometer zu laufen. Das wird nicht funktionieren. Statt probieren muss ich trainieren. Jeden Tag aufs Neue muss ich das trainieren. Ich muss es abgeben. Das ist die Aussage der einzigartigen Beziehungsbezeichnung, sein Geliebter. Das muss ich glauben, das muss ich üben. Der Herr gibt es den Seinen auch im Schlaf. Das muss ich üben. Herr, jetzt kann ich nicht mehr. Und jetzt gebe ich alles an dir ab und morgen musst du es richten. Herr, wenn ich dein Geliebter bin, dann will ich üben, das zu glauben. Und dann zum Schluss noch das Dritte, eine mutmachende Seligpreisung. Eine mutmachende Seligpreisung. Das ist ja nicht nur ein Warnspruch, Psalm 127. Und es sagt nicht nur etwas aus über die Beziehung zwischen Gott und mir, was ich mir auch zu eigen machen möchte. Es kommt noch der dritte Aspekt hinzu, die Seligpreisung. Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat, eigentlich mit den Söhnen der Jugendzeit. Das war ja so im landwirtschaftlichen Umfeld des Alten Testamentes für die Bauern, für die Landwirte elementar wichtig. Auf dem Hintergrund der damaligen Lebensfragen wird dieses Bild dann ganz deutlich. Wie bleibe ich bestehen? Bleibt mein Name bestehen? Wird mein Name weitergehen? Wie kann ich standhalten mit meinem Haus? Stirbt meine Generation aus? Werde ich überleben? Wie sieht meine Zukunft aus? Wer gibt mir die Garantie, dass mein Lebenswerk auch bleibt und gelingt? Wird man noch eine Generation später von mir sprechen? Wer ist mir Hilfe? Wer ist mir Fürsorge und Stärke im Alter? Das waren ja alles ganz elementare Fragen für die Menschen damals. Im Alten Testament lautet die Antwort auf diese Frage, ich habe ja Söhne. Heute wird man von Kindern sprechen, damals waren die Söhne die wichtigen. Ich habe ja Söhne. Die sind mein Erbteil, mein Lohn, mein Schutz, meine Hilfe. Damit haben wir ein ganz ungewöhnliches Bild für den neutestamentlichen Glauben. Da geht es ja nicht um biologische Söhne im Neuen Testament, ganz klar. Sondern, ich möchte mal ein bisschen übertragen, auch um ein geistliches Lebenshaus. Für uns stellen sich ja auch die gleichen Fragen wie im Alten Testament. Wie wird das mit meinem Glauben werden? Kann ich standhalten mit meinem Glauben? Werde ich Glauben halten, bis ich alt bin? Wie sieht meine Zukunft aus? Was ist mein Lebensgut? Wer gibt meinem Leben die Garantie, dass ich bleibe? Was ist meine Hilfe, Fürsorge, meine Stärkung für mein Leben? Wo kriege ich Kraft her? Wo ist meine Garantie, dass ich Bestand haben werde? Ja, heute habe ich Bestand. Heute ist Sonntag, heute gelingt mir alles, heute ist alles gut. Was ist ab morgen, übermorgen? Was kommt auf mich zu? Ausbildung, Beruf, Familie, Kinder und so weiter. Was kommt auf mich zu? Werde ich Bestand haben? Wo ist meine Zusage, dass ich mein Ziel erreichen werde? Werde ich Glauben halten? Was ist der Grund für meine Hoffnung? Das Neue Testament sagt ganz klar, all das haben wir in Jesus aufgrund seiner Zusagen in der Bibel. Durch sein Wort bin ich ein neuer Mensch geworden. Sein Wort stärkt mich gegen die Versuchungen und gegen all die Anfechtungen, die kommen. Ich weiß noch damals, als ich mit 16 mich für Jesus entschieden habe, da war ich natürlich bei manchen dann vom Jugendkreis auch zu Hause, und bei manchen, da stand immer so lapidar, so locker, immer so New Life in Jesus. Und das habe ich bei ganz vielen gelesen und dachte, ja, neues Leben, alles ganz toll, alles kein Problem als Christ. Bis es mich dann mal auch wirklich reingenommen hat und die Schulkameraden dann kamen und dann sich über mich lustig gemacht haben, über den Glauben. Auf einmal war das gar nicht mehr so lustig. Auf einmal war Schluss mit lustig. Da war der Glaube auf einmal anstrengend und schwierig. Und damals habe ich mich schon gefragt, ja, wie bleibe ich denn? Werde ich das schaffen bis ins Alter? Was hilft mir, dran zu bleiben? Dann ging das weiter, Ausbildung. Da kamen die Arbeitskollegen. Haben auch gesagt, ja, du und dein Glaube, kannst du alles vergessen. Dann ging das weiter, dann auch Bibelschule. Da denkt man, Bibelschule, alles heile Welt. Da hat man auch seine Krisen dann, werde ich bestehen. Und dann auch jetzt Arbeitsalltag im Kindergarten. Wenn man da anfängt, von seinem Glauben zu erzählen, so lustig ist es auch nicht mehr. Nicht immer. Und die Leute kommen und sagen, ja, du mit deinem Glauben, mir hat es nicht geholfen. Werde ich bestehen? Das sind manchmal Anfechtungen, das ist nicht einfach. Jesus stärkt mich durch sein Wort gegen Anfechtungen und Versuchungen. Jesus selber hat ja dann auch den Satan durch sein Wort vertrieben. Und in seinem Wort habe ich die Zusage für meine Zukunft. Das sind vielleicht so die Söhne der Jugendzeit, die ich im Köcher habe. Diese Aussagen der Bibel, die mir helfen, um das mal ein bisschen zu übertragen. In seinem Wort habe ich die Zusagen für meine Zukunft. Paulus sagt, bitte eins weiter. 2. Korinther 1, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Die Söhne, das sind die Zusagen, die Gott uns bleiben gegeben hat, als Erbteil, als Lohn, als Stärke, als Schutz, als Fürsorge, als Sicherheit. Durch Jesus habe ich erfüllte Zusagen und Verheißungen. In Jesus habe ich alle Gottes Verheißungen. Das, was ich brauche für mein Leben. Wir sind manches Mal verunsichert, weil wir uns diese Geschenke Gottes als Erbteil und Lohn vielleicht gar nicht angeeignet haben. Das wäre jetzt mal eine spannende Frage. Wie viele Verheißungen aus der Bibel kennen Sie denn auswendig? Mal mit Bibelstelle. Wo sind jetzt hier die Bibelkönner? Die Bibelkenner. Ich weiß nicht, wie viele Verheißungen es gibt. Ich glaube, weit über 1000. Wenn man davon nur mal die Hälfte, nur mal ein Drittel kennen will, brechen wir es noch weiter runter. 50, 40, 30, die wir wirklich kennen und anwenden können, wenn es uns nicht so gut geht. Das wäre mal eine Aufgabe für die nächsten Tage, Wochen, Monate, mal die Verheißungen der Bibel mal auswendig zu lernen, damit ich sie habe, wenn ich sie brauche, in meinem Köcher als Pfeil. Durch diesen Psalm werden wir neu auf diese tragenden, auf diese helfenden Söhne, auf die Verheißungen aufmerksam gemacht, die wir brauchen für die verschiedenen Lebenslagen. Was ist denn, wenn wir völlig kraftlos sind? Machen wir es mal kurz interaktiv. Was ist denn, wenn wir völlig kraftlos sind und nicht mehr können? Welche Verheißung hilft uns dann? So, jetzt. Super. Was findet man noch? Super. Was gibt's noch? Super. Wow. Hier sind Bibelkenner. Machen wir eins weiter, eine Folie weiter. Ich habe gefunden, 2. Korinther 12. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wenn ich schwach bin, ist er die Kraft in mir. Gott macht mitten in unserer Schwachheit seine Stärke deutlich. Oder wenn ich in die Müdigkeit hineinrutsche, weiß ich doch, dass der Prophet Jesaja sagt, bitte eins weiter, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Oder wenn ich der Sünde erliege, dann lese ich bei Johannes in 1. Johannes 1,9. Nächste Folie bitte. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, wie ist es denn, wenn die Sünde uns plagt? Was mache ich denn dann? Nachts wach liegen, weiß ich, habe hier jemanden falsch behandelt. Ich war grob zu jemandem. Ich habe jemanden verletzt. Mir ging das dieser Tage so. Ich habe was gesagt, was ich eigentlich nicht sagen wollte, aber ich habe es gesagt. Das ging mir nach. Es war schlimm für mich. Ich war froh, dass Montagmorgen war und ich der Person sagen konnte, Entschuldigung. Ich konnte es mit Gott natürlich klären, aber sich Entschuldigung sagen konnte. Dann war es vergeben und vergessen. Von Gottes Seite aus und von dieser Person aus. Oder Angst ergreift von mir Besitz. Was sagt mir dann Jesus, Matthäus 28? Ja, erstmal Johannes 16. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bis in dein Leben hinein, dort wo du dich befindest, an dieser Ort und Stelle, da bin ich bei dir. Wir haben einen großen Schatz an Söhnen, an Zusagen und Verheißungen mit ins Leben bekommen von der Bibel. Nutzen wir sie doch. Lernen wir sie doch auswendig. Machen sie sich doch irgendwelche Karteikarten, die sie immer mit sich rumtragen und auswendig lernen. Psalm 127, bitte die letzte Folie. Psalm 127 ist ein gutes Wort. Es ist ein Warnspruch, das mich wachrüttelt. Ja, das müssen wir manchmal auch hören. Ist nicht immer schön, aber es ist gut, es ist wichtig, um uns wieder neu reflektieren zu können. Es ist ein Warnspruch, der mich wachrüttelt. Es ist eine einzigartige Beziehungsbezeichnung, in die ich mich wirklich auch neu einleben will. Ich bin Geliebter. Ja, Diet, ich bin Geliebter. Und er ist eine faszinierende Seligpreisung. Glücklich ist der Mann, der Söhne hat. Glücklich sind wir, die wir diese Zusagen haben. Wir haben in Jesus diese wirklich gedeckten Verheißungen und Zusagen seines Wortes. Der Psalm ist für mich wirklich eine gute geistliche Wegmarkierung für die nächste Etappe. Der Psalm gilt mir und der Psalm gilt dir. Nimm's mit. Lies nochmal durch. Da ist er gar nicht so lang. 5 Verse, das kann man gut auswendig lernen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Wenn ich vielleicht irgendwann wieder kommen werde, irgendwann, keine Ahnung wann, haben Sie Psalm 127 auswendig gelernt. Das wär's doch. Oder nächste Woche, Silvan, predigt, dann frag schon einfach ab. Aber woher soll man es denn wissen, diese Verheißungen, wenn man es nicht auswendig lernt? Wir haben so viel im Leben auswendig gelernt. Viel hat uns überhaupt nichts gebracht. Nicht mal böse. Aber das sind doch Dinge, die helfen. Das, was ich in der Jugendzeit auswendig gelernt habe, das weiß ich heute noch. Was ich heute auswendig lerne, habe ich oft schon nächste Woche vergessen. Man lernt ab einem bestimmten Alter nicht mehr so gut auswendig. Ist es so? Ja. Ich weiß, ich habe ein Lied in der Jugendzeit auswendig gelernt, ich kann es hören. Ist ein Schatz? Ist ein Schatz? Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, lieber Vater im Himmel, danke für Psalm 127, für diese wunderbaren Worte. Und schenk, Herr, dass sie für unser Leben wirklich auch dienen. Gib, dass wir diesen Warnspruch nicht ad acta legen und sagen, bringt nichts, sondern dass wir damit unser Leben reflektieren, dass wir nicht umsonst bauen. Hilf uns dabei, Herr. Danke auch für diese wunderbare Zusage. Wir sind ein Yadid, wir sind Geliebte. Du liebst uns. Danke für dieses Wissen, Herr. Auch wenn gar nichts mehr hilft und gar nichts mehr trägt, deine Zusagen tragen. Wir sind Geliebte und danke für diese vielen, vielen Verheißungen, Herr. Schenk, dass wir sie mitnehmen in den Alltag und anwenden, Herr. Amen.